Hey, hier ist Vincent vom Two Blacks in the Jew Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit der kommenden Folge. Es ist eine Zusammenarbeit mit dem Fabel der Nation Podcast, mit denen wir zusammen zwei Folgen aufgenommen haben. Eine Folge zur Frage, ob alles politisch ist, was wir machen, hört ihr jetzt bei uns. Und wenn ihr danach noch Interesse habt, könnt ihr auch beim Fabel der Nation Podcast einschalten und da hören, was wir zu sagen haben zu, wie beeinflusst unsere Identität die Karrieren, die wir für uns gewählt haben. Leider ist bei dieser Folge Ezzy nicht dabei, aber beim nächsten Mal sind wir dann wieder vollständig. Viel Spaß!
Also wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, Leute, die mehreren Podcasts folgen, wir haben uns mit die Farbe der Nation zusammengetan.
Genau, bei uns sitzen, oder andersrum, wir sitzen gerade bei Carmen von Farbe der Nation und Sarah ist natürlich auch da.
Hallo!
Und wir haben heute bereits über die Sprache, wie die durch unsere Identität beeinflusst wird, aber auch eben, wie wir unsere Karrieren vielleicht durch unsere Identität haben beeinflussen lassen, gesprochen. Und jetzt würden wir gerne noch ein wenig über die Politik sprechen.
Mhm. Und politische Identität.
Und politische Identität. Dafür würde ich eigentlich kurz euch darum bitten, dass ihr euch vorstellt.
Achso, ja. Das macht Sinn, ja, mit den Stimmen. Okay, also diese tiefe und laute Stimme gehört zu einer Italienerin. Ich bin Carmen. Ich komme aus Italien. Wohne seit 8 Jahren in Deutschland und mache den Podcast mit Sarah seit einem ganzen Jahr. Wir werden demnächst eigentlich unsere 1-Jahr-Folge veröffentlichen. Woo! Danke, das ist sehr gut. Und ich arbeite für die Petra Kelly Stiftung, also ich mache politische Bildung und so ist ein bisschen so den Podcast entstanden mit Sarah, weil sie damals FSJlerin von einer anderen Landesstiftung, weil, ja, also... Peter Kelly Stiftung gehört zur Heinrich-Böll-Stiftungsverbund, nur heißen wir anders, weil Bayern.
Was ist denn die Heinrich-Böll-Stiftung?
Oh, okay. Das ist
die Grüne Stiftung.
Der politischen genau. Erwachsenenbildung, genau. So wie die Friedrich Ebert für die SPD oder die Konrad Adenauer für die CDU oder die Neumann-Stiftung für die FDP. Und Sarah?
Ich bin Sarah.
Hi, Sarah.
Ich studiere Medienwissenschaft und Politik in Halle und mache mit Carmen diesen wundervollen Podcast. Und ja, war Assistentin für die Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen. Ja. Da haben wir uns kennengelernt auf einem Seminar für Podcasts. Nee, wir haben uns vorher kennengelernt.
Genau.
Ja, aber da haben wir uns nochmal gesehen.
Genau. Und alles ist durch die Frage, woher kommst du?
Ah ja, stimmt. Das war so unsere Origin Story.
Origin Story.
Sie haben mich gefragt, woher ich komme und ich war nur so, ernsthaft jetzt?
Ja, genau.
Sie wollte eigentlich fragen, von welcher Stiftung ich komme, von welcher Landes. Ich war schon so am angry werden und ja. Sie meinte so, nein, ich meine von welchem Bundesland.
It's a loaded question.
Ja, yes. Es war echt nur so, wirklich auf so einer Veranstaltung willst du mich das jetzt fragen?
Ja.
Und genau deswegen seid ihr auch die perfekten Gäste für das Thema Politik und Identität.
Ja, voll, stimmt. Ja, okay, wir hoffen, ja. 3, 2, 1. Oh, this new crazy mother.
Willkommen bei Two Blacks and a Jew, der Podcast, in dem
Ezzy,
Nathan und Vincent zumindest meistens darüber reden, wie wir als Minderheiten die Welt wahrnehmen. Manchmal auf Deutsch,
sometimes in English,
meistens auf Englisch. Let's drop some accordion in here.
What, that was not cool the first time.
Ich habe da gleich eine Frage an Sarah, weil es hat mir einfach in der Folge, die wir mit der Farbe, die jetzt bei die Farbe der Nation online gegangen ist, schon, dass unsere Berufswahl doch auch beeinflusst ist von unserem Hintergrund, aber eben auch unsere politische Identität. Und Sarah hat ja gesagt, wenn sie den Hintergrund nicht hätte, den sie hat, gerade auch was deinen Vater angeht, wäre sie mehr in Richtung Videogames gegangen. Und was ich mich frage ist, Ist das immer noch etwas, was du eigentlich gern tun würdest? Oder fühlst du dich dieser Vergangenheit so verpflichtet, dass du in die Politik, dass du der Politikrichtung, du hast ja gesagt, du studierst Politik und Medienwissenschaften, dass du der Politikseite mehr Gewicht gibst?
Also allein schon von der Punkteverteilung überhaupt nicht. Also ich mache 120 Medienwissenschaft und 60 Politikwissenschaft.
Aber hast du dabei ein schlechtes Gewissen?
Ein bisschen. Also manchmal, es kommt halt voll drauf an. Also gerade wenn ich halt Uni-Zeug mache, bin ich eigentlich immer noch voll in der Videogame-Studies-Richtung und lese dazu, mache alle Hausarbeiten zu dem Thema und versuche mich da wirklich drauf zu konzentrieren. Gleichzeitig komme ich dann aber auch immer mit Fragen von wegen, wie ist die Repräsentation in Videospielen? Und also das bleedet da alles irgendwie mal rein. Was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist, weil darüber muss auch geredet werden. Gerade bei Videospielen ist halt die Landschaft noch ein ganz schön ein Stück hinterher.
Rough white man, the protagonist.
Ja, ja, extrem, also wirklich extrem. Ja, also von daher ist es immer noch was ich eigentlich gerne machen würde. Und was ich auch irgendwie versuche, aber ich glaube, es ist fast schon 50-50, wie viel Zeit ich in was reinstecke. Also ich stecke wirklich sehr viel Zeit auch in Recherche, was halt Postkolonialismus und Rassismustheorie angeht. Einfach, obwohl das halt überhaupt nicht mit meinem Studium zu tun hat, aber halt mit FDN und der ganzen politischen Richtung.
Ja, aber ich finde, gerade eben beim Thema Videogames ist es tatsächlich etwas, was wichtig ist als Thema. Mir ist nur gerade aufgefallen, ich habe gesagt, wegen deinem Hintergrund, aber...
Magst du das vielleicht kurz resümieren?
Genau.
Kurz sagen, was dein Vater gemacht hat.
Genau.
Oder was ihm passiert ist.
Ach so, ja, also mein Vater kommt aus dem Sudan. Ich weiß nicht, wenn man jetzt gerade Nachrichten verfolgt, dann weiß man, glaube ich, ungefähr, was los ist.
Nicht, wenn man deutsche Nachrichten verfolgt, aber...
Ich glaube, es kam ein Beitrag auf Arte.
Ja, genau. Oder irgendwie Al Jazeera oder sogar BBC News teilweise.
Also es hat gerade ein Umsturz stattgefunden, wird positiv bewertet von einigen, von meinem Vater so ein bisschen ambivalent, weil jetzt einfach eine Militärdiktatur quasi aufgebaut wurde und das hat irgendwie alles nicht so wirklich was gebracht.
Die auch schon seit 30 Jahren besteht eigentlich.
Also es waren ja jetzt diese ganzen Demonstrationen, hat ja angefangen, weil Brot zu teuer wurde, was ich lustig finde.
auch die französische Revolution ist so interessant. ist vollkommen klassisch. Normal.
Yes, okay. Die Römer haben nicht ohne Grund gesagt, Brot
genau.
im Spielen.
Genau. Stimmt.
It's a Disney-Movie, sorry.
Genau, das ist halt zu so einer ganzen Bewegung geworden, auch viel von Studenten getragen. Und das Problem ist eher, dass halt sich das Militär da noch mit reingehangen hat und quasi einen Putsch durchgeführt hat. Und sie haben halt eigentlich den Demonstranten versprochen, okay, so wir sichern das alles und danach kommt ihr quasi dran und könnt dann aufbauen, was ihr aufbauen wollt und so. Das war halt so eine Abmachung und jetzt haben sie so gesagt, nee, wollen wir doch nicht.
Klassischer Militärputsch halt.
Das war ja mein Punkt, dass eben vor 30 Jahren Al-Bashir ja auch durch einen Militärputsch...
Ach so, ja.
Ja, schon. Und jetzt steht in Frage diese Koalition Zivil- und Militär-Übergangsmandate, aber von vielen wird so... Ja, mit viel Skepsis bewertet.
Also mein Vater hat auch gesagt, ja. So am besten wäre es, wenn die Demonstrationen dann einfach weitergehen und dieses ganze Momentum halt nicht einfach stoppt.
Sind die nicht noch am Laufen, die Demonstrationen, oder hat es abgeebbt?
Es ist halt ein bisschen weniger geworden, glaube ich, weil einige sind halt zufrieden damit, dass Al-Bashir jetzt nicht mehr da ist. So. Und es war auch es ist schwierig. Also es ist extrem schwierig, aber... Genau, mein Vater musste halt fliehen aus dem Sudan, weil er politisch verfolgt wurde, weil er zur kommunistischen Partei im Sudan gehört hat. Und die sind nicht so beliebt bei Diktatoren.
Außer wenn sie selbst kommunistisch sind. Also,
ja, true. Also, ja. Gut, also dem Diktator hat es eher weniger gefallen, war ein paar Monate im Gefängnis, als er wieder rauskam, konnte er halt nichts machen, weil er überwacht wurde und... verfolgt, wie gesagt, und hat sich dann in ein Flugzeug gesetzt und ist nach Deutschland. Ja, genau, meine Mutter ist Deutsche. Thüringen auch noch, also richtig Kartoffel.
Also, du hast quasi als Tochter eines politisch Geflüchteten dich dann auch, als du jünger warst, schon ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen müssen als andere Leute? Oder meinst du, das kam eher in den letzten Jahren drauf?
Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren eher halt einfach realisiert, was da so mir gesagt und erzählt wurde und so. Also ich glaube, man muss dazu sagen, meine Mutter ist auch super politisch und hat dann auch, wurde auch überwacht von der Stasi und so ein Scheiß. Also weil sie halt damals schon keinen Bock hatte. Also es ist halt irgendwie so auf beiden Seiten sehr, sehr politisch. Mhm. Und von daher konnte ich dem nicht so richtig entfliehen.
Heißt es, es gab bei euch am Abendessenstisch politische Diskussionen regelmäßig?
Immer, ja. Also okay. Es gab eigentlich, wir stimmen uns auch nicht immer zu. Also ja. Das, aber ja, so bin ich aufgewachsen.
Also fliegen da auch manchmal die Fetzen?
Ziemlich, weil mein Vater hat eine komische Einstellung zur Migration tatsächlich entwickelt in der letzten Zeit. Da ja, haben wir auch immer mit ihm geredet. Er ist halt der Meinung, dass Leute da bleiben sollten, wo sie sind.
Das kommt so oft vor bei...
Ihm geht es tatsächlich darum, dass er es bereut, geflohen zu sein, weil er meint, er hätte besser dableiben sollen, um die Situation zu verbessern. Und genau. Das ist quasi seine Ansicht dazu, dass die Leute, die eigentlich fähig dazu wären, die Situation im Land zu verbessern, nicht gehen sollten. Deshalb ist er jetzt halt mit dieser ganzen Flüchtlingsfrage sehr, sehr kritisch. Mhm. Und
also wir haben mal ein Gespräch mit ihm durchgeführt und aufgenommen für eine Folge, die wir aber nie veröffentlicht haben, weil dann sehr emotional geworden ist und sehr privat, und dann haben wir uns entschieden, nee, wir lassen es so.
Oh, und jetzt ist mein Vater außerdem auch noch auf einem richtigen Ökotrip. Das heißt, er ist auch dagegen, Verkehrsmittel zu verwenden und irgendwo hinzugehen. Also wenn er sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist er halt sehr krass dahinter. Und, okay. Ja. Aber
das heißt, deine Herkunft hat ganz klar, ganz stark deine politische Identität geprägt, auch wie du argumentierst. Aber hast du das Gefühl, dass du, wenn du dir deine Studienzweige anguckst, weil ich bin der Meinung, gerade in Richtung Videospiele, in Richtung Medien, ist es sehr wichtig, politisches Bewusstsein noch mehr reinzubringen, weil das fehlt ja teilweise komplett. Also in der anderen Folge hatte ich das Gefühl, oder hatte ich so rausgehört, dass du irgendwie vielleicht das Gefühl hast, dass du nicht in die Richtung gehen solltest, weil echte Politik wichtiger sein könnte. Aber ich bin halt der Meinung, ja, gerade diese Einstellung, diese Argumentationsfreudigkeit sollte ja eigentlich mehr in Medien, mehr in Videospiele, mehr in Unterhaltungsmedien eindringen. Und auch nur, ja. Und ganz natürlich, nicht von oben herab, sondern einfach sich ganz natürlich damit auseinandersetzen. Also.
She's like, what should I say?
Naja, also ich meine, ich verstehe das schon total, den Punkt und so. Ich glaube, mein Problem ist halt auch eher, dass ich mich nicht so richtig entscheiden kann, ob ich eine politische Laufbahn einnehmen möchte oder lieber doch so ein bisschen forschend und oder vielleicht auch schaffend. Also ich kann mir auch vorstellen, halt in die Videogame-Branche zu gehen, weil es mir einfach mega viel Spaß macht. Und das ist halt eher so eine Frage. Also ich bin halt jetzt auch in der Hochschulpolitik irgendwie reingeraten und es sind so viele Dinge und so viele Richtungen, die ich gehen könnte, gerade weil ich jetzt auch einfach ziemlich am Anfang bin. Ist es für mich einfach, glaube ich, auch extrem schwer, mich da zu entscheiden.
Egal, was wir machen, letztlich ist es irgendwo immer politisch.
Ja, true.
Ich glaube fast, um es bei mir noch quasi einen Hintergrund zu geben, letztlich, ich bin wirklich erst die letzten 10 Jahre mehr oder minder politisch interessiert geworden, weil ich glaube, das war halt bei mir in der Familie einfach nie ein großes Thema, auch wenn mein Vater natürlich auch ausgewandert ist, war er zumindest kein politisch Geflüchteter und hat halt da, glaube ich, eher versucht, uns eine behütete Kindheit auch zu geben, und dadurch kam das Thema Politik so explizit gar nicht auf, was nicht heißt, dass er nicht politisch interessiert wäre. Also letztlich hat er schon auch sehr viele Meinungen darüber, wie die Entwicklung der politischen Situation einerseits natürlich in Nigeria, aber dann auch zwischen Nigeria und der Welt fortlaufen sollte. Und wir haben inzwischen halt auch einfach da, können wir ziemlich gute Gespräche auch führen. Und was ich halt interessant finde, ist, dass wir selber auch einfach natürlich so sehr unterschiedliche Sichten auch teilweise haben. Mhm. Und ich war jetzt quasi erst vor 2 Monaten Urlaub, habe halt die Familie in Lagos besucht. Und da hatte ich halt mit meinem Onkel zum Beispiel auch Gespräche. Und der war halt schon jemand, der, und das hat man auch bei seinen Töchtern, bei meinen Cousinen gemerkt, die werden halt absolut postkolonial und halt auch sehr wach erzogen, dass man halt darauf schaut, dass sie eine politische Meinung sich nicht nur bilden können, sondern halt auch einfach die von anderen zumindest herausfordern können, was gerade halt als junge Frau natürlich auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und meine Cousine ist jetzt alt genug, um auch mit der Universität anzufangen, und sie fängt halt mit Entrepreneurship an. Mhm. Und für sie war es von Anfang an klar, sie bleibt in Afrika. Also sie geht jetzt wahrscheinlich nach Ruanda und ist da ja dann auch Migrantin, aber für sie war es halt trotzdem wichtig, da einen Bezug eben noch zumindest zum Kontinent zu behalten. Also für sie kam es, was vor 30 Jahren nicht undenkbar gewesen wäre, aber sehr viel unwahrscheinlicher, dass jemand innerhalb von Afrika migriert, als dass jemand sagt, okay, ich möchte halt, wie es mein Vater getan hat, ich möchte nach Europa oder in die USA, was halt natürlich eine sehr häufige Migrationsgeschichte auch ist.
Es macht absolut Sinn. Es ist für mich sehr verbunden auch mit deinem Identitätsgefühl. Also als ich mit 18 entschieden habe, was soll ich denn studieren, dann habe ich Politikwissenschaft studiert, weil ich mir die Frage gestellt habe, was macht mir mehr wütend? Also, weil ich war auch so ein bisschen wie Sarah, dass ich tausende unterschiedliche Interesse hatte mit Musik, Literatur und Sprachen und Politik. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, dass okay, mir macht wütend die Politik im Sinne von, dass die Lage mir nicht gefällt und ich möchte sie ändern. Und natürlich bin ich immer noch überzeugt, dass ich eine größere Motivation habe, die Lage in Italien zu ändern, weil es einfach, da sind meine Wurzeln. Aber schadet auch nicht, was hier in Deutschland zu machen, weil es sowieso zu Europa gehört und ich auch ein europäisches Identitätsgefühl habe. Mhm. Und mittlerweile, nach so vielen Jahren, fühle ich mich auch hier zu Hause. Mhm. Und es bewegt was, vor allem mit den Beziehungen zwischen den Ländern. Aber natürlich möchtest du die Lage verbessern, egal welche Arbeit du betreibst, für die Leute, die in deiner Umgebung sind und für den dein Herz schlägt.
Aber ich meine, du meinst, dass es natürlich ist, aber ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendeinen, also ich Börsenbanker aus Frankfurt fragst, ob er jetzt das Gefühl hat, dass er die Welt besser macht. Natürlich gibt es viele Leute, die dann sagen,
ich glaube, da bist du an der falschen Adresse.
Ja.
Börsenbanker aus
Frankfurt. Ja, genau, also aber das ist ja genau mein Punkt. Deswegen glaube ich, diese These, dass alles, was wir machen, politisch ist, letztlich zwar sich auch auf den Börsenbanker bezieht, aber er das nicht so wahrnehmen würde.
Das ist natürlich auch politisch, aber es ist halt eine völlig andere, geht in eine völlig andere Richtung. Neoliberalismus ist auch eine Politikrichtung, also
die Sachen so entwickeln zu lassen, ohne Einfluss.
Ja, aber voller Glaube an den Markt. Marktkräfte.
Und jetzt nicht schlechte über Banker zu reden. Also ich habe ein guter Freund von mir arbeitet für Goldman Sachs. Als er hat einen physischen Hintergrund. Er ist so quasi Berater und macht nur so Kalküle, wie der Markt sich entwickeln wird, solche Sachen. Und ich meine, er ist in Zahlen verliebt und macht schon seinen Job, aber ihm ist auch bewusst, was den sein Arbeitgeber.
Menschen stehen auf der anderen Seite von den Zahlen.
Genau. Aber ich meine, man kann in der Job, in der Arbeit was tun und dann in dem Privatleben auch eine andere politische Haltung haben und was anderes vertreiben.
Aber das finde ich kritisch, das finde ich schwierig.
Also, ich stelle mir gerade meinen Vater vor, wie er immer so sofort alles mit Kapitalismus verbindet. So, daran ist eigentlich im Grunde der Kapitalismus
schuld. Ja, aber das Ärgerliche ist ja, es stimmt ja auch.
Ja, also, natürlich.
Alles
die Sache ist, ich wollte nur sagen, dass Menschen komplett...
Schweinesystem!
Sorry.
Ich wollte nur sagen, wenn ich noch...
Herzlich willkommen zu Der schwarze Block in the Jew.
No, was ich sagen wollte, ist nur, dass Menschen komplex sind und können nicht auf eine einzige Meinung oder eine einzige politische Haltung reduziert werden.
Da wollte ich dann jetzt gleich einsetzen. Wie war es denn bei dir früher? Also wie bist du zu deiner politischen Meinung gekommen? Also war Politik auch, ich meine, wir hatten jetzt Vincent, wir hatten Sarah, wir wissen, wo ihre Argumentationsformen herkommen und ihre Identität. Wie war das bei dir? War bei dir, waren deine Eltern politisch aktiv oder haben die viel diskutiert?
Yeah. Ich meine, das ist nicht eine Unterspielung, aber ich fühle mich wie ich bin Politik. Also es gibt keine einzige Teil meines Lebens, der nicht politisch ist. Egal, ob es privat so mit Lesen und Musik hören, alles Mögliche, es ist für mich politisch.
Alles ist politisch.
Ja, weil also meine Wahrnehmung von Politik ist von Menschen gemacht und Menschen sind überall, die Entscheidungen sind von Menschen getroffen, auch die Systeme sind von Menschen gebaut.
Schweinesystem.
Genau.
Ich hoffe echt, das ist kein Running Gag.
Das ist ja geklaut vom Känguru.
Oh, siehst du, dann hast du auch irgendwelche so deutsche Popkultur.
Ja, das ist ja neu, das ist ja neu.
Okay, das ist neu.
Also, aber nicht so alt, dass ich da hätte damit aufwachsen können.
Ach, ja, okay. Ja, nee, aber
wo kommt das her? Was ist das mit deinen Eltern?
Also, mein Vater war immer, also sagen wir mal, also mein Vater ist in 1934 geboren. Sein Vater, also er war der 8. von 9 Geschwistern in Süditalien. Sein Vater war ein Sportlehrer in einem Gymnasium unter dem Faschismus. Das ist der Kontext. Also er und sein Bruder, also die Jüngste der Familie quasi, waren die Einzige, die nicht rechtskonservativ aufgewachsen sind und quasi als Rebellion gegenüber der Familie sich als kommunistisch bezeichnet haben. Also waren die Einzigen, die dann L'Unità gelesen haben. Das war so eine Zeitung, die er zur kommunistischen Partei gehört hat. Also nach der Krieg natürlich. Er ist dann mit 21 nach Deutschland, dann Schweden emigriert und dann nach 15 Jahren ungefähr zurückgekommen. Also er war immer eher links und bewusst. Er war aber nie politisch tätig.
Mhm.
Er war eher, also was er mir gegeben hat, war einfach die Sache, dass Empathie vor alles steht. Also dass weil Politik mit Menschen zu tun hat, dann sollst du an den Menschen denken.
Mhm.
Und wenn es um Immigration geht oder wenn es um soziale Reformen geht oder Bildung, alles Mögliche, es geht immer um Menschen. Und auf der Seite meiner Mutter, das war voll Politik. Also mein Großvater hat mit 15 Partisane, also Widerstandskämpfer gesehen, die dann aufgehängt worden sind von den Faschisten. Sein Onkel hatte auch Probleme mit Faschisten. Er war dann nach der Krieg immer so, also hat sein ganzes Leben, er war Parteimitglied der kommunistischen Partei zuerst und dann der Entwicklungen davon. Nennen wir das mal so. Und meine Mutter, er war auch Syndikalist, also Gewerkschaftler. Er hat in einer Metallindustrie gearbeitet, also voll der Klassiker im Endeffekt. Und er war aber immer keine so strenge Mensch. Man würde auf Italienisch sagen, treu zu der Linie. Er war immer sehr offen, immer ehrlich. Und deswegen hat er auch nie eine Karriere in der Partei gemacht. und das hat sich gezeigt, als ich als Kind manchmal mit ihm auch politisch gestritten habe.
Als Kind?
Ja, aber er war fähig, mich zuzuhören. Und dann hat vielleicht auch als alter Mensch seine Meinung geändert. Weil er fähig war, zuzuhören und nicht immer, was die da oben sagen, ist korrekt.
Das ist eine interessante Erfahrung, wenn du als Kind die Erfahrung machst, dass du mit jemandem diskutieren kannst und Meinung ändern kannst. Das ist, das bleibt. Sehr wertvoll.
Ja, absolut. Und meine Mama war auch immer sehr aktive. Sie hat mit 14 angefangen zu arbeiten in einer Textilindustrie. Sie war auch die erste im Dorf, die dann sich geschieden hat, weil sie, also in ihrer ersten Ehe hat sie mit 18 angefangen und ihr erster Mann war ein Schwein. Ja, keine Ahnung, also ich konnte stundenlang im Endeffekt über die politische Beziehung in meiner Familie erzählen, aber es war ganz normal bei jedem Abend, wir haben die Nachrichten zusammengeschaut, wenn wir gegessen haben und darüber kommentiert. Also meine erste Demo habe ich daran teilgenommen, als ich 5 war und ich kann mich noch erinnern, ich war auf die Schulter meines Vaters und wir haben gegen der erste Regierung Berlusconi quasi was gesagt.
Okay, ja. Also dir wurde es richtig in die Wiege gelegt.
Ja.
Okay, dann ist es ja auch kein Wunder, dass du da gelandet bist, wo du jetzt bist. Also da kann man ja wirklich sagen, der Hintergrund hat dich wirklich massiv geprägt.
Auf jeden Fall. Ja.
Ich würde auch gerne, glaube ich, nochmal die These von Finn aufgreifen mit quasi alles, was du ja auch nochmal gesagt hast, dass quasi alles, was wir machen, irgendwo politisch ist und du halt auch meinst, dass alles in deinem Leben politisch ist. Ich glaube, da wäre es vielleicht auch interessant, eine Unterscheidung zu machen. So, einerseits hast du Sachen, die politisch motiviert sind und in deinem Leben scheint ja auch alles quasi von klein auf politisch motiviert gewesen zu sein, zu Leute, die halt quasi, ja, vielleicht bin ich das Gegenbeispiel, wo es halt politisch zwar nicht motiviert war, aber trotzdem viele Sachen einfach eine politische Aktion auch sind. Also, und sowas ist, glaube ich, was mir dann auch mit der Zeit kam, ist, dass letztlich, auch wenn ich mir so zum Beispiel die Art, wie ich mir die Haare mache, hat hier eine ganz andere politische Aussage als in Nigeria. Und genauso auch, was du liest, wen du in deinem Freundeskreis hast, über was du mit denen redest, das sind halt alles Sachen, die politisch einen Einfluss haben können. Genauso auch das Beispiel von dem Investmentbanker. Auch wenn es nicht politisch motiviert ist, ist es trotzdem eine politische Aktion. Und deswegen kann zwar dann ein Hobby politisch motiviert sein und dann auch, keine Ahnung, also wahrscheinlich gibt es da jetzt nicht so viele Investmentbanker, die dann wie im Schwarzen Block demonstrieren.
Aber weiß man ja nicht. Aber weiß man ja, ja. Genau. Ich möchte vielleicht ja so ein Beispiel auch von meinem Leben geben, der zeigt, wie alles wiederum politisch ist. Während des Bachelor war ich ja aktiv in der Studentengewerkschaft für 3 Jahre, auch Koordinatorin, aber alles Mögliche gemacht. Und ich habe einen gewissen Punkt erreicht, also ich würde nicht von Burnout reden, aber wo ich zu viel gemacht habe und mich zu viel mit dem Gewerkschaften, mit der Organisation identifiziert habe. Und dann hatte ich persönliche Probleme mit manche Leute und das hat mich sehr gestört. Und ich habe quasi diese Entscheidung, nach Deutschland zu migrieren, eher als einen Rückzug zur Privatsphäre, weil ich unter anderem die Entscheidung gemacht habe, ja, den Karl, meinen Mann, zu erreichen, weil wir vorher 5 Jahre Fernbeziehung hatten und wir damit Schluss machen wollten. Und also
mit der Fernbeziehung nicht.
Genau. Ja, mit der Fernbeziehung, genau. Und in der ersten Jahre, ich habe hier gar nichts politisch gemacht. Kein Engagement, nichts. Ich habe natürlich Politikwissenschaft studiert, aber das ist eine andere Ebene. Also was ich vorher für mich als politisch verstanden habe. Und ich habe mich am Anfang geschämt für diese Entscheidung.
Dass du dich vor der Politik weggeduckt hast.
Ja, weil ich mir gedacht habe, mein Mensch, es hätte anders gehen könnte, ich hätte das und das und das machen können oder Einfluss auf das, das und das. Und ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben vor allem gesetzt. Und dann, wie sich die Sachen entwickelt haben, dass ich dann in der politischen Bildung gelandet bin, dass ich jetzt tausende Sachen ehrenamtlich mache, habe ich auch unter anderem diese Zeitabschnitt zu bedanken, weil ich Zeit gehabt habe, über mich zu reflektieren, über einen gesünderen Umgang mit politisches Engagement. Und wo ich auch meine eigene Identität so zum Thema Interessen und alles Mögliches vertieft habe. Und jetzt kann ich mit viel besserem Umgang und Bewusstsein aktiv sein.
2 Gedanken dazu.
Ja.
Einerseits, ich denke, das Gefühl, dass man sich irgendwie schuldig fühlt für nichts tun, in Anführungsstrichen, haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Aber ich denke, da hilft es auch immer, sich halt nicht über die Sachen zu definieren, die man nicht macht, sondern genau anders. Ja. Und die 2. Sache, denke ich, ist eine sehr, sehr gute Überleitung auch zu Nathan. Weil Nathans, also als Eigenaussage, Nathans Lebensziel ist ja auch irgendwo Eskapismus.
Oh ja, genau.
Ja, stimmt.
Und ich habe daran sehr oft sehr viel zu knabbern. Weil also mein ganzer, also das, was ich tue beruflich, ist halt, da habe ich oft das Gefühl, es ist sehr leer, weil alles, ich kümmere mich um Unterhaltung von Menschen. Das ist mein Job, Menschen zu unterhalten. Und da schleicht sich ganz schnell, das ist ein, ja, ich tue ja nichts für Menschen. Aber dann fällt mir immer wieder auf, dass ich an Texten arbeiten kann und sie so umformulieren kann, dass sie, wenn ein Text zum Beispiel, ich will nicht zu sehr auf meinen Job eingehen, aber ich im Prinzip adaptiere ich Texte und übertrage sie ins Deutsche. Und manchmal sind da so Sachen drin, denen ich politisch sehr widerspreche. Und dann versuche ich da natürlich ein bisschen was zu drehen. Mm. Und das ist dann immer sehr zufriedenstellend, wenn ich weiß, dass ich diese Ideen anders rüberbringen kann. Aber ja, es ist eben schwierig in so einer Situation, wenn man eben einen Job hat, der gefühlt unpolitisch ist, auch wenn da in jeder Unterhaltung eigentlich sehr, sehr viel Politik drin ist. Man muss sie halt, ich meine, deshalb mag ich Eskapismus, weil Eskapismus etwas ganz Interessantes schafft. Also gerade eskapistische Ideen wie Fantasy-Romane, Science-Fiction-Romane oder Bücher oder Serien oder Filme. Sie schaffen es, politische Ideen in eine Welt zu packen, die angeblich nicht unsere ist, und so auszuprobieren. Und eben auch so Gesellschaftskritik reinzubringen, die sehr direkt sein kann, ohne direkt irgendeine Partei anzugreifen oder irgendeine politische Strömung, aber gleichzeitig ganz klar Gesellschaftskritik ist. Mhm. Und das ist, was ich an Eskapismus sehr feiere, weil wir Menschen ja grundsätzlich die Eigenart haben, uns selbst als die Guten zu sehen. Jeder Mensch auf der Welt sieht sich selbst als der oder die Gute.
Mhm. Und the protagonist of his own story.
Genau, protagonist of his own story. Und Eskapismus erlaubt es halt, seine Meinung zu überdenken, ohne dass man sich direkt in seiner Haltung angegriffen fühlt. Also man kann mit Sachen konfrontiert werden, ohne dass einem gesagt wird, du bist der Böse. Und das, finde ich, wird sehr oft sehr vernachlässigt.
Ja.
Bei Sachen eben wie Science Fiction und Comics. Wahnsinnig viel in Comics, wo du die Freiheiten hast, gewisse Dinge auszuloten. Und das wird gerade in Deutschland sehr verkannt, wie viel da drin steckt und wie viel Politisches da drin steckt.
Ich habe halt auch schon Gespräche gehabt mit Leuten, die halt sehr natürlich politisch engagiert waren oder motiviert, und das dann halt irgendwie so abschreiben, ach, du schaust dir jetzt irgendeine Serie an, oder ach, du, keine Ahnung, kennst dich mit Comicbüchern aus. Aber teilweise kannst du ja, wie du schon sagst, auf sehr, sehr abstrakte Art Ethik diskutieren. Du kannst über verschiedene Positionen diskutieren, ohne, genau, dass halt sich irgendwer auf den Schlips
gestellt hat. Also ich habe mehr von Diplomatie, von Asimov-Romane gelernt, als von meinem Buch von internationale Beziehungen in der Uni. Also auf jeden
Fall. Und auch, ich glaube, auch Romane geben einem ja auch immer einen sehr guten Einblick, auch zum Beispiel im Thema Zeitgeschichte.
Mhm.
Wenn das war ja immer so, dass der Künstler, die Künstlerin quasi durch die Gesellschaft beeinflusst wird, aber selber natürlich auch wieder die Gesellschaft beeinflusst.
Aber auch noch sehr viel konkreter kann Eskapismus handfeste Daten liefern für Wissenschaft. Ich schlage mal einen Bogen zu Videospielen. Es gibt ein Online-Spiel, das nennt sich EVE Online.
Mhm.
Dieses Spiel ist, ich würde es fast wahnsinnig nennen, das spiegelt seit 2003. Oberflächlich ist es ein Spiel, ist es ein Weltraumspiel. Man steuert Raumschiffe und versucht zu handeln oder auf Piratenjagd zu gehen. Blablabla. Es ist ein Online-Spiel. Das Faszinierende an diesem Spiel ist, es hat eine funktionierende Wirtschaft und ein funktionierendes Wirtschaftsmodell. Und in diesem Spiel gibt es nicht, wie in anderen Spielen, vom Computer gesteuerte Gegner. Es gibt ein paar, aber die sind hinfällig. Es geht da tatsächlich darum, dass du verschiedene Spieler hast, die sich zu Organisationen zusammenschließen. Diese Organisationen schließen sich wiederum zu größeren Allianzen zusammen. Und die versuchen halt, wirtschaftliches Kapital aus den Rohstoffen in dieser Galaxie zu schlagen. Und dieses Spiel ist Kapitalismus Unfettered. Da entwickeln sich Kriege ganz natürlich, weil sie sich um Rohstoffe zanken.
Mhm.
Und ich bin schockiert, dass nicht Ökonomen haben sich das Spiel schon genauer angeguckt, aber Soziologen sollten sich dieses Spiel mal ganz genau angucken. Weil was sich da an, also das Spiel spielen, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht, Millionen nicht, aber sehr viele Leute. Und was sich da eben an Kultur entwickelt und wie sich Kultur entwickelt, das ist ein wahnsinnig toller Mikrokosmos, um zu sehen, wie ticken wir Menschen als Gesellschaft. Weil da, wie gesagt, alle Konflikte, die es in diesem Spiel gibt, sind gewachsen, sind natürlich gewachsen und wachsen weiterhin.
Mhm.
Es gibt völlig haarsträubende Sachen, die passieren, und du kannst direkt handfest daraus Daten ziehen darüber, wie wir Menschen funktionieren. Und das ist ein Spiel, das gemacht wurde, um der echten Welt zu entfliehen. Es wird oft als Spreadsheet Simulator bezeichnet, weil das Spiel weniger mit Rumfliegen zu tun hat und mehr mit, ich schaue mir wirtschaftliche Daten an, wo kann ich das besser handeln, wo kann ich das besser handeln.
Mhm.
Und das spielen Leute, die auch im echten Leben was mit Wirtschaft zu tun haben, aber um dem echten Leben zu entfliehen. Und das ist so ein Fall, wo Eskapismus, handfest, Einblicke in uns, in unsere menschliche Gesellschaft, in uns als menschliche Wesen gibt. Und ja, da muss einfach mehr drauf geschaut werden. Deshalb bin ich auch immer so dieser Eskapismus-Champion. Also sage ich immer, da sollte man sollte sich das nicht nur als Zeitvertreib oder Zeitverschwendung anschauen, sondern in gutem Eskapismus steckt viel drin.
Ja, und deswegen bist du ja natürlich auch Teil in einem Podcast.
Genau.
Ja, das war eine gute Überleitung.
Ich würde zum Abschluss auch gerne nochmal euch fragen, so was habt ihr für Vorstellungen mit oder bezüglich eurem politischen Engagement auch für die Zukunft? Also wir haben viel über die Vergangenheit geredet und über die gegenwärtige Situation auch, aber so was sind die Sachen, wo ihr jetzt vielleicht das Gefühl habt, das würde ich noch gern ändern wollen oder alles ist in Ordnung, ich mache so viel, wie ich kann und brauche eigentlich vielleicht eher ein bisschen Ausgleich?
Ja, also ich wurde jetzt in den Stura gewählt, mal gucken, wie das läuft. Aber also ich glaube, wenn ich noch mehr machen würde, hätte ich ein Problem, einfach weil es gibt nur so und so viele Stunden am Tag und ich habe die eigentlich schon ziemlich voll.
Und man kann sich daran halt auch sehr aufreiben. Also wir hatten das, glaube ich, ganz am Anfang in irgendeiner Folge vor allem so dieses Gefühl,
ach so, der das Ohnmacht. Ist alles zu viel.
Das ist alles zu viel. Und eben wenn man sich zu sehr einredet, ich kann hier noch was machen und könnte hier noch was machen, wir haben nur begrenzt viel Energie. Also
das Schlimmste, was mir eigentlich aufgefallen ist, dass ich immer zur Entspannung Videospiele gespielt habe. So hat es halt quasi angefangen. Und mittlerweile habe ich quasi ein Notizbuch neben mir, weil ich halt einfach so, oh ja, das ist noch cool, weißt du, über das könnte man ja noch reden. Und hey, das hat ja noch eigentlich keiner besprochen. Und also selbst das ist mir irgendwie nicht mehr geblieben. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, so richtig bescheuerte Fantasy-Romane zu lesen. Also so wirklich so Sachen, die halt nicht mal ansatzweise irgendwas mit irgendwas zu tun haben.
Sondern weiß es ja trotzdem wo so immer irgendwas drin.
Das Schlimmste ist wirklich, ich habe diesen einen Roman angefangen, wo ich mir wirklich dachte, okay, der ist so bescheuert, dass das geht. Und dann ist mir aufgefallen, dass halt wieder so weiße Magier die Guten sind und schwarze Magier sind furchtbar. Und ich nur so, Moment!
Wait a minute!
Nicht mal das ist mir
gut. Everything is political.
Yes. Ja. Aber ja, keine Ahnung, in der Zukunft wollen wir ein paar mehr Collabs machen. Ich habe jetzt mein Feature angefangen über Migrationsthemen und POCs in den Medien. Und da muss ich jetzt noch ganz viel recherchieren und lese schon wieder viel zu viele Bücher. Und ich habe jetzt erstmal angefangen, so ein bisschen aufs alte Hollywood zu gucken und wie das alles angefangen hat mit Blackface und was gerade so am Anfang los war mit gerade Schwarzen in den großen Filmproduktionen, ob die benannt wurden namentlich. Es gab einen tatsächlich, aber hört euch die Folge an.
Spoilers! Ja. Ich will nicht antworten. Nee, also die Sache ist folgendes. Ich arbeite jetzt, also mein Leben ist so aufgeteilt. Ich arbeite 30 Stunden in der Woche für die Petra Kelly Stiftung. Dann habe ich meinen eigenen italienischen Podcast, der sich mit dem quasi Perspektive unserer Generation über Politik und Gesellschaft auseinandersetze. Der kommt jede 2 Wochen raus und das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Und dann, ich bin ehrenamtlich aktiv in 2 Vereine. Die eine heißt Mafia Nein Danke, das ist die einzige Anti-Mafia-Vereine in Deutschland.
Sounds risky.
Mafia und Anti-Mafia, nee, ist es überhaupt nicht. Es ist eher so Aufklärungsarbeit und Vernetzungsarbeit. Und das war so quasi mein leidenschaftliches Thema, seitdem ich 16 war. Ich bin auch ehrenamtlich aktiv in einem Verein, der noch keinen gültigen Namen mehr hatte. Wir hatten ein internationales Festival geschafft am 12. Mai, wo wir eine kulturelle Veranstaltung für eine positive Narrative über die Migration in 10 unterschiedliche Städte europaweit organisiert haben. Das innerhalb 1,5 Monat. Ich war sehr, sehr müde danach. Und was wir vorhaben, ist ein Netzwerk zu bauen von diese kleine Initiativen, die eben europaweit sich mit Integration und Migration auseinandersetzen, nur um eben diese gemeinsame Narrative zu verstärken. Weil unsere Grundidee ist, wir sind nicht überzeugt, dass Europa von einem Tag zu den anderen plötzlich rassistisch geworden ist. Wir sind nur überzeugt, dass Rassisten lauter geworden sind und besser kommunizieren können.
Und Internet.
Ja, und die Internet. But the Internet can also this kind of networking ideas ermöglichen.
Das hat halt Potenzial für beide.
Genau, das ist Potenzial für beide. Für Gut und Böse, es hängt von der Menschen ab. Internet. Die Politik.
Ja, es vernetzt halt und es hat halt eben, ich weiß nicht, war das in eurer Folge oder jetzt schon in der hier, wo wir gesagt haben, dass einfach die Möglichkeit besteht, dass man nicht mehr allein ist, sondern sich mit weltweit mit Leuten zusammenschließt und das können halt Arschlöcher eben auch.
Ja.
Auf der anderen Seite ist man aber auch natürlich in seiner eigenen Blase, sowohl persönlich als auch dann in seinem Netzwerk.
Ja.
Das heißt, du kannst ja dann auch wirklich gezielt, meinst du wahrscheinlich auch, dass die Rechten teilweise besser kommunizieren können.
Oh ja.
Dass halt du gezielt Leute bewerben kannst, die halt genau deinem Steckbrief entsprechen und du halt sagen kannst, dass du jetzt nur zum Beispiel einer bestimmten Population in München eine gewisse Werbung zeigst und den anderen Leuten eine andere Werbung. Sich das zunutze zu machen, da gab es auch vor kurzem so eine relativ gute Netflix-Doku über Cambridge Analytica. Und die haben wohl auch in Trinidad und Tobago war das, wo sie letztlich auch teilweise versucht haben, auch relativ erfolgreich, dass schwarze Wähler nicht wählen gehen. Krass. Weil so unterstützt du ja das System. Auf der anderen Seite kannst du natürlich der indischen Population bewerben, hey, geht wählen, weil es ist wichtig, dass ihr eure Meinung sagt. Und so kannst du halt eine Wahl einfach für dich entscheiden, weil du Leute unabhängig voneinander kontaktieren kannst und ihnen ganz andere Messages schicken kannst.
Aber das geht halt auch noch ein Thema, das wir eigentlich heute noch ansprechen wollten, aber dazu haben wir halt keine Zeit mehr, und zwar Politikverdrossenheit.
Mhm.
Und wie das Politikverdrossenheit eben auch als Waffe benutzt werden kann, indem du einer großen Wählergruppe suggerierst, seht ihr, es ändert sich ja doch nichts, es macht keinen Sinn. Ich meine, das ist in Amerika ja ganz groß passiert, zu sagen, passt auf, das ist ja eigentlich wurscht, ob ihr jetzt für Trump oder Hillary stimmt, das ist beides der gleiche Scheiß, also da sind die Leute massig auch weggeblieben von der Wahl.
Ja, und das finde ich hat hauptsächlich das Problem damit, dass wir Politik grundsätzlich als Gesellschaft als eine negative Sache wahrnehmen.
Mhm.
Ich bin so aufgewachsen in meinem familiären Kontext, dass Politik, egal ob es funktioniert oder nicht, es ist eine positive Sache, weil uns als Gesellschaft verbindet. Also aktiv zu sein ist was Gutes grundsätzlich. Die Ergebnisse können schlecht oder gut sein, abhängig von der Person, die sie dann vertreiben. Aber das ist dann abhängig von der einzelnen Person, die das schlecht gemacht haben oder für die schlechten Gründe, sagen wir mal, und nicht von dem System ab. Also ich teile beispielsweise viele Meinungen und ich verstehe das empathisch, dass viele nicht wählen gehen oder viele systematische Probleme scheiß finden. Das teile ich auch, die Meinung. Aber ich sage nicht deswegen, dass alle Politiker und die Politik insgesamt scheiß ist. Ich finde Politik immer noch eine wunderbare Sache, wenn aber von der richtigen Person getrieben wird.
Geht wählen.
Jo. Geht wählen!
Zum Abschluss vielleicht noch, was lest ihr gerade so?
Oh, I'm reading too many books at the same time. That's my problem.
Besten drei.
Also, die Sache ist folgendes. Ich bin in einem Alter, ich bin gerade letzte Woche 30 geworden. Und ungefähr vom Gefühl her, alle meine Freundinnen sind schwanger oder haben gerade Kinder gekriegt. Und ich fühle mich in der Verantwortung, eine gute Tante zu sein. Und ich habe so ein Kinderbuch gekauft, eher so pädagogisches Buch.
Ja.
Und der lese ich gerade durch. Ansonsten, ich habe für meinen Urlaub Margaret Atwood Handmaid's Tale gekauft.
Das ist auch richtig.
Noch nicht angefangen. Ich behalte das für den Urlaub.
Sehr, sehr grausam, aber auch wieder beim Thema Eskapismus und Politik. Also letztlich, einerseits klar kann Lesen irgendwie für die eigene geistige Gesundheit sehr wichtig sein, dass man einfach mal abschaltet. Auf der anderen Seite schaltet man gar nicht so wirklich ab, weil man halt immer noch sehr abstrakt halt
über. Also wenn man sowas liest, dann auf jeden Fall. Ist ja nicht so, als Handmaid's Tale so weit weg von der Realität wäre.
Ja.
Also definitiv etwas, was ich nicht zu Eskapismus rechnen würde.
Weil es ist ja trotzdem noch als Sci-Fi-Dystopie
bezeichnet. Es ist Sci-Fi,
das heißt, aber es ist kein Sachbuch.
Ja.
Das heißt, für mich ist es ist trotzdem Fiktion.
Es ist ein Buch, was
auch wenn es sehr, sehr nah an der
Realität ist. Ja, es ist ein Buch, von dem ich das ich immer noch nicht gelesen habe, und das wird wahrscheinlich noch eine
ganze Weile dauern. Aber vielleicht lassen wir einfach Carmen.
Ja, sorry.
Ich habe das noch nicht angefangen. das dritte Buch, was ich gleichzeitig lese, so mein Toilettenbuch, kann man sagen, so das so Fahren, ist ein Buch von Mark Twain über über Hawaii, seinen Aufenthalt auf Hawaii. Das hatte ich vor 2 Jahren gekauft während unserer Hochzeitsreise auf Hawaii und es ist Mark Twain war ein großartiger Schriftsteller. Seine Ironie ist wirklich immer on point. Aber in dem Buch, er schreibt sowas von rassistischen Aussagen gegenüber den lokalen Personen.
Das wäre gerade mein erster Kommentar gewesen, ja.
Und es ist, manchmal, mein Head is exploding. Und ich wollte nur seinen Eindruck über diese wunderschöne Insel, worüber ich schon viel gelernt habe, von Kolonialismus, von also in den USA und alles Mögliche. Why are you doing this to me? Und Eskapismus no more.
Ich glaube genau wegen Kolonialismus und der Geschichte von Hawaii ist es halt, keine Ahnung, wundert es mich jetzt nicht, dass er jetzt abfällt. Ja. Die Ortsansässigen redet.
Ja. Aber Sarah, was liest du gerade?
Also, ich lese gerade Game Studies eine Einführung, weil ich mein Einführungswerk lesen wollte und nicht gleich irgendwie so tief drin. Dann Richer Vision, da geht's um Medien von und für Migranten in westlichen Demokratien. Dann noch Das Labyrinth von London. Das ist dieses Eskapistische, was ich mir da rausgesucht habe. Revision, das ist Postkolonialismus und dann noch von dem einen weiß ich gerade den Titel gar nicht. Ah ja, Zombies, Migrants and Queers, Race and Crisis, Capitalism and Pop Culture. Ja. Das sind die Bücher, die ich gerade lese.
Kommt das auch von der Bibliothek? Ah, verdammt.
Ich arbeite da halt so, ich leih mir mal alles sofort aus, was mich interessiert.
Ah, that's cool. Nice.
Also zur Info, Nathan ist gerade aufgesprungen und blättert gerade durch das Buch durch. Nein, dann nochmal danke an euch zwei, dass ihr hier wart. Dass wir hier sein durften.
Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, klar. Ganz gerne.
Und wir haben ja jetzt sehr viel auch natürlich über den Einfluss von unserer Identität auf unsere politische Identität oder unseren politischen Aktivismus gesprochen. Und was wir natürlich bei euch ein bisschen mehr noch besprochen haben, ist, wie der Einfluss auf die Karriere und halt eben auch unsere Sprachen, die wir sprechen, war, und dafür würdet ihr dann einfach bei Fabel der Nation einschalten. Wo findet man euch?
Spotify,
Apple Podcast, also ich würde sagen, alle Apps, wo ihr Podcasts hört. Und wir haben auch einen Instagram-Account, FDN der Podcast. Und ansonsten über Facebook und Twitter sind wir eher bei der Petra Kelly Stiftung und Weiterdenke Heinrich Böll Stiftung zu finden. Das sind quasi die zwei Stiftungen, die unsere Arbeit stiften. Genau.
Genau. Ja. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt oder diskutieren möchtet, dann könnt ihr natürlich entweder direkt an Wabe der Nation schreiben oder natürlich auch immer an uns. Und ansonsten...
Have a good one.
Yeah.
Ciao, ciao.
Ciao.